Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Erneuerbar, dem Podcast, bei dem wir über aktuelle Themen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Elektromobilität sprechen werden. Mein Name ist Thorsten Sowe, ich bin der Gründer von Elbwire und ich freue mich ganz besonders, einen richtigen Experten heute da zu haben. Er ist Meteorologe, er ist freier Berater, er ist Moderator bei Newstime Pro7 und Sat1. Herzlich willkommen, Alex König.
Moin Thorsten und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier mal dabei sein darf.
Sehr schön, dass du da bist und wie es sich an der Bar gehört, natürlich erstmal stoßen wir an. Ich sage immer Prost.
Ja, Prost.
Ich habe eine Limo, passend zum sommerlichen Wetter.
Ah, ich bin beim Kaffee.
Als Meteorologe muss ich dich natürlich zu dem Wetter und der Hitze im Sommer befragen und habe mir gleich eine Meldung rausgesucht von dem Magazin Automotor und Sport. Ein bisschen ungewöhnlich zu dem Thema, aber die haben einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Hitze kein Problem. Und da geht es um das Thema, wie die Kühlung, Klimaanlagen bei Elektroautos sich auswirken, ob dann Reichweite stark reduziert wird. Wird aber vielleicht gleich einmal einsteigen, da ich dich als richtigen Experten da habe. Wie sieht denn das überhaupt mit der Hitze aus, kurzfristig und langfristig? Müssen wir da viel mehr erwarten? Was sind so die Prognosen für die nächsten Wochen, aber vielleicht auch für die nächsten Jahre schon mal den großen Ausblick zu wagen?
Ja, es ist natürlich eine gute Nachricht, dass Hitze für Elektroautos grundsätzlich kein Problem darstellt. Das sieht im großen Bild natürlich ganz anders aus, was die klimatischen Veränderungen betrifft. Hitze wird eines der größten Probleme überhaupt sein in Zukunft. Mit den Temperaturveränderungen, die wir ja jetzt gerade schon erleben. Wir sind mittendrin im Klimawandel. Wir erleben immer wieder neue Hitzerekorde. Und da geht es natürlich nicht darum, dass an einzelnen Tagen, an einzelnen Stationen mal neue Rekorde aufgestellt werden, sondern die Rekorde purzeln nur so daher. Und das auch nicht nur bei uns, das ist in ganz Europa so. Europa erwärmt sich noch mal stärker als andere Kontinente. Und Hitze gilt tatsächlich als eins der tödlichsten Wetterphänomene überhaupt. Es gibt jedes Jahr tausende Menschen, die verfrüht durch sehr starke Hitzewellen sterben. Und das betrifft natürlich in allererster Linie alte Menschen. Das ist auch klar. Man muss diese Zahlen immer so ein bisschen relativierend sehen. Aber ich habe es ja eben mit dem Wort verfrüht auch gerade schon ausgedrückt. Wir müssen sehr auf unsere Gesellschaft aufpassen und Hitze ist vor allem in Ballungsräumen ein riesengroßes Thema. Und da geht es natürlich auch darum, dass Hitzewellen stärker werden und länger werden. Ja, ein einzelner heißer Tag ist noch nicht unbedingt das große Problem. Aber wenn wir gerade zum Beispiel in Süddeutschland, das ist im Norden Deutschlands nicht ganz so heftig, da sind die Hitzewellen ein bisschen kürzer, aber gerade im Süden des Landes.
Ich glaube 37 Grad letzte Woche, ne? In Hamburg auch, ja. Auch schon, kann man auch definitiv als Hitze bezeichnen.
Absolut, absolut. Und eine Hitzewelle definiert sich ja über mindestens 3 Tage über 30 Grad. Und auch nachts kühlt es sich ja dann auch gerne mal nicht unter 20 Grad ab. Und dann entsteht eben eine große Wärmebelastung über mehrere Tage, gerade in der Südhälfte gerne mal über 1 oder 2 Wochen auch. Und das ist einfach eine enorme Belastung. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die Temperaturen in anderen Teilen Europas, zum Beispiel im Süden Europas, dann noch höher sind als bei uns, dann ist natürlich, und dann wird einem schnell klar, dass Hitze generell ein riesengroßes Problem darstellt, und zwar jetzt schon.
Also das heißt, wir müssen uns definitiv auf die Hitze einstellen und darauf vorbereiten. Und dann passt der Artikel ja auch gut. Und es geht darum, Kühlen ist ein Thema, natürlich in Gebäuden sowieso, über Wärmepumpen, da gibt es natürlich viele Ansätze. Aber in Elektroautos, und da fand ich ganz interessant, da wurde getestet vom ADAC, bei 35 Grad, also wirklich schon eine ordentliche, knackige Temperatur und starker Sonneneinstrahlung, dass ein Elektroauto, und hier als Beispiel der meistverkaufte Elektroauto in Europa oder der Welt, der Tesla Model Y, verbraucht 1,3 bis 1,5 Kilowatt Leistung. Und jetzt für die nicht-Techies heißt das 2% Batteriekapazität pro Stunde, also würde man theoretisch bis zu fast 50 Stunden kühlen können. Das heißt, vielleicht ist das sogar eine Möglichkeit, wenn es im Gebäude zu warm wird, dass man sich vor der Hitze schützen kann, wie du gerade gesagt hast, weil es ja wirklich gefährlich ist, dass man dann sogar ins Auto gehen könnte und als Elektroautofahrer mit wo das die Reichweite natürlich immer ein Thema ist, natürlich auch interessant zu sehen, dass die prozentualen Verluste der Batterie gar nicht so groß sind. Also 50 Stunden, das wären schon mal über 2 Tage. Das heißt, da kann man lange im Stau stehen, bis man diese viel zitierte Reichweitenangst dann wirklich zu spüren kriegt.
Ja. Das ist auch ein Unwort, oder? Reichweitenangst. Ja. Also
ja, benutzen vor allem die Leute, die nicht Elektroautos fahren. Wenn man das fährt, dann hat man sich so darauf eingestellt, dann ja, dann benutzt man das Wort gar nicht mehr. Man plant, man weiß genau, wie weit man kommt, auch mit der Klimaanlage.
Ja, mit Ängsten lässt sich natürlich gut Politik machen, das ist klar. Ja. In dem Fall, ja, es ist natürlich Quatsch. Und klar, ich meine, es ist natürlich jetzt ein bisschen, komisch sich vorzustellen, dass alle in ihre Elektroautos rennen und die Klimaanlage anmachen. Aber wenn man es mal so ein bisschen genauer betrachtet, klar, es muss auch nur ein sehr kleiner Raum gekühlt werden. Das ist natürlich einfacher, verbraucht deutlich weniger Energie als eine ganze Wohnung, ein Haus, ein riesengroßes Gebäude. Dass ein Elektroauto auch ein wenig Energie verbraucht, das Auto selbst zu kühlen durch die Klimaanlage, ist natürlich völlig klar. Ist aber bei einem Verbrenner ja auch nichts anderes, ne? Also
genau, wie in dem Artikel steht, ich glaube 1,5 Liter, also ist ja schon ordentlich was der pro Stunde verbraucht, weil der Motor halt die ganze Zeit laufen muss, ne? Beim Elektroauto, wenn der steht, dann macht der Motor gar nichts, verbraucht auch keine Energie und kann dadurch relativ effizient kühlen und ist dadurch fürs Kühlen deutlich effizienter als das Verbrennerauto. Und somit, ja, das Fazit sagt er auch, das ist kein großes Thema. Also die Reichweitenangst, du hast das Unwort genannt, passt ganz gut. Aber es geht halt vor allem darum, diese landläufigen Meinungen aus dem Weg zu räumen und diese Ängste auszuräumen, dass ja auch im Elektroauto gekühlt werden kann und sogar effizienter.
Und ja, also mit meinem alten VW-Bus hatte ich Reichweitenangst früher, aber das hatte andere Gründe.
Ja. Ja.
Da ist gerne mal irgendwas kaputt gegangen unterwegs. Aber um nochmal kurz zu dem Artikel zurückzukommen und um das auf den Punkt zu bringen, wie viel ein Elektroauto jetzt eigentlich verbraucht für die Klimaanlage in diesem ADAC-Test mit dem Model Y von Tesla,
war genau,
glaube ich, ne? Kam letztendlich heraus, dass wenn die Klimaanlage jetzt bei 35 Grad Außentemperatur man das Auto auf 20 Grad Innentemperatur hält, dann geht es um 8 Kilometer weniger Reichweite pro Stunde.
Genau.
Ja, das heißt, an einem 8-Stunden-Autotag, wenn man dann überhaupt so lange da drin sitzt und fährt, dann spricht man über 64 Kilometer Reichweite. Das ist aus meiner Sicht alles total überschaubar.
Genau. Und Thema Reichweite, ich meine, du hast gerade hochgerechnet, wie viele Kilometer es sind. Die meisten Autos inzwischen haben, ich weiß nicht, ob im Durchschnitt, aber 400, 500 Kilometer Reichweite. Und gerade gestern habe ich auch noch gelesen, das jetzt nicht in dem Artikel, aber dass ein Lucid, natürlich ist das nicht ein Auto, nicht ein Golf, sondern ein eher teures Auto, aber was einen Rekord aufgestellt hat von 1205 Kilometern, da sieht man auch, in welche Richtung die Reichweite bei Elektroautos geht und dass das Thema Reichweite immer weniger zum Angstthema wird, sondern einfach zu einem Standardthema. Das Auto fährt dahin, wo ich möchte und habe dann gar keine Probleme. Das heißt, da entwickelt sich einiges weiter.
Ja, ja, absolut. Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung aus meinem eigenen Berufsleben. Wenn ich für ProSieben Sat.1 und Wetter.com in München bin, da haben wir auch gerade auf ein Elektrofahrzeug umgestellt als Firmenpoolfahrzeug, das wir eben auch nutzen, um mal für Wetterdrehs rauszufahren. Da fahren wir zum Beispiel sozusagen bayernweit, machen wir Tagestouren, um dann Wetterberichte draußen zu drehen. Und das klappt wunderbar. Also da sieht man zu, dass das Auto...
Wir sind noch nicht liegen geblieben.
Wir sind nicht liegen geblieben. Man sieht zu, dass das Auto dann in der Regel auch voll aufgeladen ist, wenn es dann eben losgeht. Und dann kann es auch mal spontan eine etwas weitere Fahrt sein. Man kommt auf jeden Fall immer erstmal pünktlich zum Dreh hin. Und ohne zwischendurch nachzuladen. Wenn es dann eben eine längere Strecke war, dann muss man eventuell auf dem Rückweg nochmal nachladen. Aber auch da sind immer Ladestationen überall verfügbar. Also da sehe ich sozusagen auch aus eigener Erfahrung überhaupt gar keine Probleme.
Ja, das ist immer am besten, wenn man es wirklich erfährt und dann merkt man, wie gut es funktioniert. Und wo du das Thema Nachladen ansprichst, ist natürlich relevant, wo der Strom herkommt. Und dann würde ich auch gleich zum nächsten Thema überschwenken. Was mich besonders freut, da ich einen ehemaligen Pressesprecher von St. Pauli da habe, auf der anderen Seite. Und der Artikel ein bisschen provokanterweise heißt HSV-Raute, St. Pauli-Sponsor macht ungewöhnliches Angebot. Im Hamburger Abendblatt wurde darüber berichtet. Und bevor wir über den HSV sprechen, vielleicht einmal über das Projekt allgemein, einen Schritt zurück. Hat St. Pauli angekündigt und will das jetzt im August vollziehen, dass sie an der Nordtribüne des Millerntors ein großes PV-Installation installieren werden, die ungewöhnlicherweise in Regenbogenfarben ja, erscheinen wird, was das natürlich optisch ganz schön interessant macht gegenüber den ganzen schwarzen oder dunkelblauen PV-Modulen. Jetzt verliert er dadurch, durch diese Farben, weil helle Farben einfach mehr abstrahlen, circa 10% Effizienzeinbuße wird in Kauf genommen. Jetzt habe ich dich als PR-Experten und Metrologen da. Ist das denn jetzt eine PR-Aktion oder ist das eine gute Maßnahme oder beides?
Also ich würde mal sagen, da verbindet man sehr klug das Nützliche mit einer guten Botschaft. Und das ist etwas, was der FC St. Pauli, glaube ich, besonders gut kann. Und insofern feiere ich die Aktion sehr. Man muss vielleicht einmal erklären, warum man das Ganze auch auf dem Dach so macht und dass das auch sichtbar ist. Jetzt könnte man sagen, ja, oben auf dem Dach, das sozusagen in irgendwelchen Farben erstrahlt, in dem Fall in den Regenbogenfarben, die ganz allgemein für Vielfalt und Toleranz stehen, dann sieht man das vielleicht höchstens aus dem Flugzeug. Das ist nicht der Fall, sondern also neben dem Millerntor-Stadion auf St. Pauli steht ein großer Hochbunker noch aus dem Zweiten Weltkrieg, der unter anderem auch für Konzerträume etc. und Kulturveranstaltungen genutzt wird. Und den hat man jetzt nochmal oben erweitert, hat sozusagen nochmal oben was draufgesetzt, ein begrüntes Dach und eine Außentreppe angebracht, über die man sozusagen auf diesen großen Hochbunker rauflaufen kann. Das machen tatsächlich sehr, sehr viele Menschen.
Kann ich nur empfehlen.
Das werden kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein toller Blick auch von dort, nicht nur auf das Stadion von oben, sondern auch über die Stadt. Und das nutzen über einen langen Zeitraum Millionen von Menschen. Viele Touristen natürlich auch, die in die Stadt kommen. Und insofern hat man jetzt auch vielleicht nochmal eine etwas neue Situation im Gegensatz zu früher. Also sehr viele Menschen sehen dieses Stadion tatsächlich auch von oben. Und eine PV-Anlage dann sozusagen zu nutzen, um auch noch Werte zu transportieren, das feiere ich persönlich sehr. Und dass es da eine kleine Einbuße gibt durch diese Farben, das spricht letztendlich eigentlich auch nur für den FC St. Pauli, der zum Beispiel ja auch jedes Jahr auf einige Millionen Euro verzichtet, allein dadurch, dass er gewisse Sponsoren eben nicht annimmt, weil sie zu den Werten des Vereins nicht passen. Und insofern darf man sich Werte auch ein bisschen was kosten lassen. Das hat sicherlich einen viel, viel größeren gesellschaftlichen Aspekt und Effekt. Und ein Punkt ist da auch noch besonders wichtig, wie ich finde. Und zwar, das sind die Kettenreaktionen, die sowas möglicherweise dann eben auch in Gang setzt. Und das ist eigentlich ein ganz grundsätzliches Thema, weil viele Menschen fragen sich ja oft, ja, was bringt hier irgendwie mein persönlicher Beitrag? Was bringen jetzt hier meine paar Kilowattstunden, die ich jetzt hier irgendwie einspare? Und das mag sozusagen auf dem Papier immer sehr wenig erscheinen. Und das ist auch was selbst der aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz noch nicht ganz verstanden hat, indem er jetzt auch schon wieder darauf verwiesen hat, dass das, was wir in Deutschland tun, irgendwie weltweit vielleicht 2% ausmacht. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht sozusagen darum, ein Stück weit ein Vorbildcharakter zu haben. Es geht darum, auch Beispiele zu setzen, wie etwas funktionieren kann und dann entsprechende Kettenreaktionen auszulösen. Ob das jetzt global ist, indem man sagt, Deutschland ist jetzt Vorreiter in gewissen Technologien und zeigt anderen Ländern auf der Welt, dass es funktioniert, dass es sich vielleicht auch wirtschaftlich lohnt oder eben auch im Privaten. Das ist letztendlich genau das gleiche Thema. Also wenn ich in meiner Nachbarschaft der Erste bin mit einem Elektroauto, dann hat das möglicherweise, kann man sagen, der Impact, den dieses einzelne Elektroauto hat, der ist vielleicht sehr, 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 sehr klein. Aber die Kettenreaktion, die das auslösen kann, die können natürlich um ein Vielfaches größer sein. Das ist, ist sozusagen erstmal in der Situation, dass man auch eine Maßnahme anderen Menschen ein bisschen näher bringt. Ja, die Nachbarn schauen sich das Auto vielleicht mal an. Man spricht drüber, man kommt drüber ins Gespräch. Ach, das kommt ja doch relativ weit. Ach, du kannst ja tatsächlich überall laden. Ah, ist ja interessant. Ich dachte immer, ich muss Reichweitenangst haben. Da haben wir das Thema wieder. Ja. Und wenn es dann am Ende dazu führt, dass auch andere Menschen ihre Verbrauche ein bisschen umstellen, ein bisschen nachhaltiger leben und gewisse Maßnahmen ergreifen, dann hat man natürlich wirklich was erreicht, das am Ende viel, viel größer ist als nur der erste Schritt, den man vielleicht selber gegangen ist. Und das sehe ich natürlich hier auch wieder.
Und eine Kettenreaktion ist ja eigentlich schon im Titel drin, ne? Wenn St. Pauli das jetzt installiert hat und in Betrieb nimmt demnächst, dann ist natürlich die große Frage, was der große Stadtrivale aus Hamburg, ob der nachzieht und der Lichtanbieter hat ja auch provokant dann gesagt, jetzt würde er auch eine HSV-Raute installieren. Ich weiß nicht, in dem Stadion ist, glaube ich, die Gegebenheiten ein bisschen schwieriger mit den Segeln, aber es wird ja auch über neue Stadion nachgedacht. Dann wäre vielleicht das wieder ein Thema. Und ja, so zieht das dann Kettenreaktionen nach. Abschließend zu dem Thema. Mein Mitarbeiter, der HSV-Fan ist, hat gesagt, der HSV landet auf dem 14. Platz. Dein Tipp zu St. Pauli nächste Saison.
Jetzt überlege ich gerade, wer das sein könnte. Der FC St. Pauli feiert natürlich nochmal den Klassenerhalt als Bundesligist jetzt. Und es ist natürlich auch spannend, wie sich der Aufsteiger der andere Hamburger Verein schlagen wird, aber mein persönlicher Fokus liegt natürlich auf dem FC St. Pauli und da bin ich auch mit den Neuverpflichtungen relativ optimistisch, dass wir da den erneuten Klassenerhalt schaffen können.
Also Platz 15 aufwärts.
So ist es.
Dann schauen wir, in einem Jahr werden wir es nochmal sprechen oder in 10 Monaten und dann gucken wir mal, was davon zutrifft. Wird aber bei dem Thema Photovoltaik und Sonnenstrom ein bisschen bleiben. Und zwar gab es einen Bericht bei solarserver.de und da wurde analysiert, dass die Stunden mit negativen Strompreisen 2025 im Juni auf einem Allzeithoch waren. Und die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Also wurde im letzten Juni, also gerade eben, wurden 141 Stunden mit negativen Strompreisen verzeichnet, im sogenannten Day-Ahead-Markt, wo die Strompreise für den nächsten Tag halt immer eingekauft werden und verkauft werden. Und 2022 waren es gerade mal 3 Stunden. Also wirklich, man sieht auch die Grafik, kann man auch in dem Artikel sehen, also wirklich ein rasanter Anstieg. Jetzt ein bisschen provokant die Frage, haben wir jetzt vielleicht sogar schon zu viel PV-Installationen, PV-Anlagen, weil genau die zu diesen Mittagsstunden, wenn die Sonne scheint, natürlich den Strom produzieren, der dann im Überfluss ist und nicht genutzt werden kann und dadurch den Preis senkt, was ja erstmal gut ist, aber teilweise auch in den negativen Strompreis. Das heißt, wenn man PV-Anlagen hat und den vermarkten muss, den Strom, muss man sogar was drauf zahlen, damit man den los wird. Oder haben wir einfach zu viel Sonne und da bist du ja schon eine Experte als Meteorologe. Was sind so die Ursachen? War der Juni einfach nur besonders sonnig? Ist es eine Kombination auf mehreren Faktoren? Wie stehst du dazu?
Ja, es ist natürlich ganz langweilig eine Kombination aus mehreren Faktoren. Also wir hatten einen sehr sonnigen Juni, das muss man dazu sagen. Wir hatten auch einen sehr sonnigen Mai. Die Abweichungen, die lagen ungefähr, also für den Juni bei 38% nach oben. Also heißt 38% mehr Sonnenschein als im langjährigen Mittel früher im Juni. Im Mai 27% mehr. Das heißt, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir hier relativ hohe Werte erreicht haben. Und wir befinden uns gerade in den sonnigsten Monaten im Jahr. Das ist ja nun mal auch klar. Und wir haben im Winter teilweise ja ganz andere Situationen, wo man nicht davon sprechen könnte oder wo auch viele PV-AnlagenbesitzerInnen mir wahrscheinlich recht geben würden mit dem Satz, da haben wir nicht genügend Sonne.
Wobei der Wert 2022 natürlich auch im Juni war. Also da wurde schon der Monat, der Sommer mit dem Sommer verglichen. Und da sieht man ja schon diesen starken Anstieg von 3 Stunden auf 141. Also
ja, genau. Aber wir hatten sozusagen trotzdem auch noch nicht jetzt die sonnigsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das heißt, da gab es auch schon mal sonnigere Juni-Monate 2023, 2019 zum Beispiel, also deutschlandweit mit dem absoluten Rekord. Es gab aber regionale Rekorde. So, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Das heißt, jeder, der jetzt vielleicht selber eine Anlage auf dem Dach hat, Daten erhebt und Daten sammelt, muss man sozusagen ein bisschen differenzieren. Also in manchen Regionen, manche Wetterstationen haben da neue Rekorde auch jetzt für den Juni und für den Mai beispielsweise aufgezeichnet. Aber wenn man das über das gesamte Bundesgebiet mittelt, dann waren es zumindest keine neuen Rekorde, wenngleich es auch sehr sonnig war. Also das hat auf jeden Fall mitgeholfen und dazu beigetragen, dass es diese hohen Werte gab. Aber natürlich haben wir weiterhin die Situation, und das ist etwas, was sich mit dem Klimawandel nicht ändert, das ist der Sonnenstand. Die Sonne wird auch in Zukunft im Sommer deutlich höher stehen als im Winter.
Ja.
Und die Tage sind deutlich länger. Dementsprechend werden wir im Winter dann teilweise natürlich auch ganz, ganz andere Situationen haben. Aber vielleicht nochmal umgekehrt gefragt, vielleicht kannst du nochmal, denn also die Meldung kam ja aus den negativen Strompreisen heraus. Ja. Also ein Höchststand bei negativen Strompreisen. Das kannst du im Zweifel vielleicht ein bisschen besser erklären als ich, was das eigentlich genau bedeutet.
Genau, also der negative Strompreis bedeutet, dass in der Börse, also es gibt wie für eine Börse für Aktien, gibt es auch eine Börse, die den Strompreis in Deutschland und Europa vermarktet. Das heißt, da ist man nicht als Privatkunde, der seinen Strom für den nächsten Tag kauft, sondern große Anbieter, die handeln mit Strom, Energieversorger, teilweise Anbieter oder Betreiber von großen Ladeparks, von Windanlagen, PV-Anlagen, die den Strom entweder langfristig verkaufen, also man kann den wirklich langfristig verkaufen, man kann ihn aber auch relativ kurzfristig am Markt anbieten. Und es gibt halt Anlagen, Extrembeispiele sind natürlich Atomkraftwerke, die wir in Deutschland nicht mehr haben, die einfach nicht abschalten können, die einfach weiter Strom produzieren. Und dann ist so viel Strom auf dem Markt, dass es gar nicht so viel gibt, die den Strom abnehmen können. Und dann sinkt der Preis, weil es einfach viel mehr Angebot gibt als Abnehmer. Und dadurch kann der Preis negativ sein. Das heißt, man kriegt wirklich Geld, wenn man Strom nimmt. Nun ist das nicht so einfach.
Weil die Anbieter ihn loswerden
müssen.
Müssen
genau.
Auch?
Es gibt PV-Anlagen, kann man noch
um das Netz stabil zu halten.
Genau, wenn, der muss immer konstant auf einer bestimmten Frequenz sein, bei 50 Hertz. Und wenn einfach zu viel Strom da ist, das ist das, ich weiß nicht, ob man das wie mal veranschaulich darstellen kann, wenn man einfach ganz viel Strom rein, wenn man zum Beispiel Wasser in eine Rohre reinleitet und aber nicht so viel abfließen lässt, dann wird es einfach immer mehr und dann kann das System zusammenbrechen. Hat man vor einer Weile in Spanien gesehen, da ist noch die Aufarbeitung läuft, soweit ich das weiß noch, dass das einfach Abnahme und Angebot nicht zusammenfinden, weil es nicht funktioniert und dadurch kann ein Stromnetz auch abgeschaltet werden und dann haben wir einen Blackout, was in Deutschland extrem selten ist. Das heißt, es ist kein großes Schreckensszenario aktuell. Da sind wir wirklich, haben wir sehr gute Systeme. Aber das führt halt dazu, dass manche ihren Strom für negative Preise anbieten müssen, was natürlich ärgerlich ist. Man hat ein PV-Dach installiert. Wie gesagt, der Privatverbraucher, den betrifft das nicht so. Der hat garantierte Abnahmequoten. Aber als Großanleger, Großbetreiber von Windparks, da muss man den Strom, wenn man den nicht drosseln kann, einspeisen und zahlt dafür, dass jemand den abnimmt. Und in dem Artikel wird es ja auch schon ein bisschen angesprochen, was mögliche Lösungen sind. Natürlich Batteriespeicher. Das heißt, wenn man Batteriespeicher hat und die leer sind, kann man dann den Strom aufnehmen, kriegt da vielleicht sogar Geld dafür und den dann später mit einer Marge teurer wieder verkaufen. Und das heißt, man braucht einmal diese Anlagen, man braucht die Speicher und muss es natürlich intelligent managen. Und da ist dann auch wieder sehr viel Prognosefähigkeiten gefragt, Wettervorhersagen. Und das gut zusammenzufinden, führt dann dazu, dass die Preise dann stabiler werden.
Es ist natürlich schwer, das Ganze zu prognostizieren, aber aus meteorologischer Sicht kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, dass es einen generellen Anstieg der Sonnenscheindauer in Deutschland mit dem Klimawandel auch gibt. Den gibt es allerdings vor allem in den Sommermonaten und weniger in den Wintermonaten, wo wir diesen Anstieg vielleicht ein bisschen mehr bräuchten. Das heißt, das ist natürlich etwas, womit man sich dann auch in Zukunft sehr stark auseinandersetzen muss, dass solche Situationen mit negativen Strompreisen, das wäre jetzt mal eine vorsichtige Prognose meinerseits, tendenziell auch häufiger wird und zunehmen wird. Gerade wenn wir natürlich auch noch immer mehr PV-Anlagen aufstellen und das sozusagen auch immer mehr selbst produziert wird und dadurch sicherlich dann auch weniger Abnehmer bei den Großanbietern geben wird.
Okay.
Insofern ist das eine Situation, mit der man sich beschäftigen muss. Das wird dann in Zukunft eher mehr statt weniger. Man muss eben schauen, wie man das im Jahresverlauf ausbalanciert, ohne sozusagen auch Wasser auf die Mühlen der Kritiker zu geben, die sozusagen gleich wieder hier mit die Atomkraftfahne schwenken und mit Argumenten kommen, hier haben wir doch sozusagen sehr, sehr gleichbleibende Stromproduktion und weniger große Schwankungen. Also da muss man natürlich kommunikativ auch aufpassen.
Genau, man keine Schwankungen, aber halt auch nicht, auch keine Flexibilität. Man kann das Atomkraftwerk nicht runterfahren, wenn die Nachfrage nachlässt. Ja. Das heißt, es ist einfach ist stabiler Angebot, aber auch überhaupt nicht flexibel. Und aber interessant, was du gerade gesagt hast, vielleicht mal ganz kurz nachgehakt. Das heißt, ist das für Gesamtdeutschland so, dass die Sonnenstunden eher mehr werden im Schnitt? Weil Erwärmung heißt ja nicht unbedingt mehr Sonnenstunden. Es kann ja auch Regen und bewölkt sein. Ist das so, dass für Deutschland oder ist das regional unterschiedlich, die Sonnenstunden tendenziell zunehmen?
Ja, das ist über ganz Deutschland gemittelt und das hat letztendlich mit den Wetterlagen zu tun, die etwas häufiger und seltener werden. Also auch die Großmuster der Wetterlagen verändern sich mit den klimatischen Veränderungen. Da gibt's auch wissenschaftlich immer noch ein paar Unsicherheiten. Da ist auch nicht alles geklärt. Aber dadurch, dass wir alleine schon etwas mehr blockierende Wetterlagen haben, bei denen sich auch Hochdruckgebiete bei uns längere Zeit dann festsetzen, haben wir natürlich die Situation, dass wir gerade bei solchen Wetterlagen dann auch mehr Sonnenschein haben als früher, alleine dadurch, dass die Wetterlagen länger bei uns bleiben.
Okay.
Und das ist sozusagen ein Punkt, der auf jeden Fall auf das Sonnenkonto mit einzahlt. Und wenn wir solche Fälle, im Sommer halten sich generell manche Wetterlagen ein bisschen länger, weil sich dann auch der Hochdruckgürtel aus dem Mittelmeer weiter in Richtung Norden verschiebt. Und das sind nun mal dann auch die Monate, in denen wir besonders lange Tage haben. Das heißt, hier sind die Auswirkungen von solchen großen blockierenden Wetterlagen, wenn wir es denn dann mit Hochdruckeinfluss bei uns zu tun haben und nicht mit Tiefdruckgebieten, die sich gerade bei uns festsetzen, dann wird natürlich sozusagen gerade in der Zeit auch nochmal mehr Sonnenscheindauer produziert.
Ja.
Und das sieht man ganz klar in den Daten. Also die 10 sonnigsten Jahre, die finden sich in der Statistik allesamt ab dem Jahr 2000. Ja, und wenn man sich frühere Sonnenstatistiken anschaut, aus den 70er, 80er Jahren beispielsweise, dann findet man in diesen Jahren eher die Rekorde für tendenziell dunklere Jahre okay. Und eben nicht für die sonnenscheinreichen Jahre. Insofern, es kann natürlich immer auch mal, oder es gibt natürlich auch immer mal wieder Schwankungen, jahreszeitliche Schwankungen sowieso, aber auch von einzelnen Jahren her. Aber es gibt einen klaren Trend, der zeigt bei der Sonnenscheindauer nach oben, wenngleich es jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr ist. Ja, also das muss man auch nochmal ganz kurz festhalten. Wir sprechen nicht davon, dass es jetzt plötzlich doppelt so viel Sonnenschein gibt. Aber es gibt auf jeden Fall einen leichten Trend nach oben, besonders im
Sommerhalbjahr.
Vielleicht
die 10%, die durch die farbigen PV-Module wegfallen, kann man dann
vielleicht
mehr Sonnenstunden wieder ausgleichen.
Ja, absolut.
Aber sehr spannend, wo du das auch ansprichst, die Prognosen, die ihr macht, und das sind ja wirklich langfristige. Was mich nur interessieren würde, da wir selber bei Elbwire, also wir nutzen ja KI, um die Planung von Ladeinfrastruktur, effizienten Flotten, Ladevorgängen zu planen, wie die Rolle von KI in dem ganzen Thema ist. Hat sich da in den letzten Jahren die Prognose, Methodiken, Genauigkeiten stark verändert? Gibt es da irgendwie so einen aktuellen großen Umbruch? Kann man weiter in die Zukunft schauen, um Wetter- oder auch Klimamodelle zu generieren? Hast du da irgendwie so einen Einblick, wie der aktuelle Stand ist und was uns da noch erwartet?
Das ist auch in dem Bereich der Wettervorhersage natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema. Da findet sehr viel Forschung gerade statt. Es fehlen teilweise noch so ein bisschen die Erfahrungswerte. Es gibt schon KI-Wettermodelle. Da muss man aber natürlich in der täglichen Wettervorhersage auch erstmal die Erfahrung sammeln, wie gut diese Modelle eigentlich sind, wie man sie sozusagen auch Hand zu haben hat. Das muss man sich so vorstellen, dass natürlich auch immer mal wieder Statistiken gibt, Untersuchungen, wie gut diese Modelle sind. Aber in der täglichen Anwendung geht es eben auch oft darum zu gewichten, welchem Modell vertraue ich jetzt mehr. Da gibt es manchmal Unterschiede hinsichtlich der einzelnen Elemente. Es gibt Wettermodelle, die sind bei den Temperaturen besser. Es gibt Wettermodelle, die sind bei der Bewölkung besser, bei Schauer- und Gewitterlagen zum Beispiel. Und zur täglichen Wettervorhersage gehört eben auch dazu, diese Gewichtung zu machen, als Mensch auch noch. Und das sozusagen auch nicht nur Computern zu überlassen. Das hat oft auch in unterschiedlichen Regionen, sind das auch wieder unterschiedliche und andere Gewichtungen, die man da vornimmt. Also der Mensch ist da, stand jetzt in der ganz konkreten Wettervorhersage unverzichtbar. Natürlich aber genauso auch die Technologien und die Modelle. mit denen wir natürlich arbeiten und die wir nutzen, ja, ohne die wir wiederum auch deutlich schlechter werden, das muss man auch ganz klar sagen. Und KI hat natürlich längst Einzug gehalten, auch in die Wettervorhersage. Da geht es aber oft auch darum, zum Beispiel die Wettermodelle schneller rechnen zu lassen. Also da geht es eben auch um intelligente technische Wege, das Wetter schneller in die Zukunft zu berechnen. Okay. Denn das muss man sich grundsätzlich so vorstellen, man braucht die größten Rechenzentren der Welt, um das Wetter in die Zukunft zu berechnen. Ja, das Wetter für die gesamte Welt, das ist ein unvorstellbarer Datensatz, den man sozusagen erstmal reingießt, ja, der dann weiter berechnet wird, bevor man das Ergebnis bekommt. Und da ist einem natürlich nicht geholfen, wenn die Vorhersage für den nächsten Tag erst übermorgen fertig ist. So muss man sich das eigentlich vorstellen. So, das heißt, und diese Modelle, die brauchen viele, viele Stunden, um das Wetter weiter zu berechnen. Und dann die globalen Modelle werden zum Beispiel alle 6 Stunden neu berechnet für die ganze Welt. Die brauchen aber auch einige Stunden, bis man die Ergebnisse dann eben dafür hat.
Okay.
Und das Ganze sozusagen schneller zu machen, da kann KI sicherlich auch jetzt schon dabei helfen. Und dazu kommen dann eben Lokalmodelle, wo man nur das Wetter für Deutschland berechnet, auf Basis anderer Modelle. Das wiederum geht dann schneller, das kann man häufiger machen, bekommt häufiger neue Ergebnisse. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber in diese technischen Vorgänge ist KI auf jeden Fall auch schon eingebunden.
Würde aber bei dem Thema ein bisschen bleiben mit den negativen Strompreisen, ein bisschen den Schwenk Richtung Elektromobilität wieder zurück verfolgen, und zwar schreibt Electrive über ein Modell, und zwar Shell testet dynamische Preise an Schnellladern, und da geht es genau um das Thema, dass bei den schwankenden Strompreisen teilweise negativ sein können, der Preis an der Ladestation schwanken kann, wenn man da in dem Pilotprojekt mitmacht. Ich habe mir mal die Preistabelle angeschaut, wenn man jetzt zum Beispiel den Shell Recharge Basic Tarif hat, zahlt man normalerweise 59 Cent pro Kilowattstunde, und in dem Pilotprojekt kann man 56 Cent bis 67 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Das heißt, es kann 3 Cent runtergehen, kann aber auch 8 Cent hochgehen. Und die Idee dahinter ist, dass die genau diese, was wir gerade besprochen haben, diese Schwankungen am Strommarkt, die Stabilität zu sichern, dass man das Nutzerverhalten anpasst, dass die Preise runtergehen und dann dadurch intensiviert wird, dass Leute laden. Jetzt habe ich Ihnen mal durchgerechnet, bei 3 Cent und einer durchschnittlichen Ladung kommt man ungefähr auf 2-3 Euro. Würdest du mit eurem ProSieben-Fahrzeug oder auch einem privaten Fahrzeug für 2-3 Euro dein Ladeverhalten anpassen? Oder wie stehst du dazu? Ist das schon genug?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich habe da bei dem Thema die Verbraucher und Verbraucherinnen sehr stark im Blick, und ich glaube, wir müssen kommunikativ ein bisschen aufpassen. Also technisch gesehen ist es erstmal nachvollziehbar. Wir haben in manchen Monaten haben wir vielleicht ein Überangebot, zu manchen Tageszeiten gibt es ein Überangebot, zu anderen Zeiten und Jahreszeiten ist das Angebot nicht so groß, dass dann Energie, Strom zu solchen Zeiten etwas teurer oder günstiger ist, ist sozusagen technisch erstmal nachvollziehbar. Jetzt ist dann natürlich auch die nächste Frage, woher kommt die Motivation von den Anbietern, dynamische Preise vielleicht einführen zu wollen? Geht es darum, sozusagen das Netz besser auszulasten, auszubalancieren? Das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich eine gute Motivation, die allen Menschen auch zugutekommt.
Ja.
Keiner will, dass das Netz überlastet ist in manchen Situationen. Niemand möchte, dass es zu wenig Energie gibt. Das ist erstmal eine positive Motivation. Natürlich dürfen dynamische Preise auf keinen Fall dazu führen, dass ich da zum Beispiel Großbetreiber dran bereichern, weil sie jetzt auf die Idee kommen, zu manchen Zeiten, wenn wir den Strom da teurer machen, dann können wir noch mehr Geld verdienen.
Ja.
Das ist, glaube ich, die große Gefahr. Da braucht es auf jeden Fall eine ganz starke Regulierung auf politischer Ebene, auf Bundesebene. Damit eben genau das nicht passiert, damit sozusagen da auch gar kein Vertrauensverlust erst entsteht, denn dann kippt das ganze Thema. Denn was man nicht unterschätzen darf, ist, dass die Menschen an einigermaßen stabile Strompreise gewöhnt sind. Damit meine ich natürlich jetzt im Jahresverlauf, ja, du hast deinen Stromtarif und du weißt, jetzt habe ich hier ein Jahr lang, ja, ich habe das so ausgewählt, ein Jahr lang stabil. Ich weiß, wie viel ich hier verbrauche oder ich weiß, wie viel ich bezahle. Und kann meine Kosten dementsprechend natürlich ein bisschen regulieren mit meinem Verhalten, mit meinem Verbrauch. Das wird natürlich plötzlich sehr unüberschaubar. Und das ist gerade bei Menschen, die wenig zur Verfügung haben, können natürlich solche dynamischen Preise und plötzlich höhere Rechnungen gravierende Auswirkungen haben. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir das für alle Menschen mitdenken. Ja. Und nicht nur für die, denen die 3 Euro im Zweifelsfalle egal sind, sondern vor allem auch die Menschen, für die das auch im Zweifel viel Geld ist, wenn die Rechnung ein bisschen höher ausfällt, weil man vielleicht zu der falschen Uhrzeit Strom verbraucht.
Also, was mich ein bisschen überrascht hat, dass der Preis nur um 3 Cent hochgeht und um 3 Cent runtergehen kann und 8 Cent hochgehen kann. Dass der jetzt natürlich nicht negativ sein kann, hat man aus der Meldung vorher, könnte man jetzt auch denken, okay, der könnte auch negativ sein, dann kriege ich noch Geld dazu, wenn ich lade. Vielleicht ist es in Zukunft auch so, aber da muss man natürlich bedenken, dass viele Anteile am Strompreis, der Endnutzer hat, auch die Netzentgelte sind, Stromsteuern und so weiter. Auch ein gerade politisches Thema.
Ja, da steckt der Teufel im Detail, genau. Das denke ich
aber
auch.
Aber ich glaube, genau diese intelligente Steuerung, und vielleicht ist es gar nicht mal, dass die Person, vor allem wenn man jetzt an der Autobahn fährt, da muss man entweder laden oder will man laden oder auch nicht. Da richtet man sich vielleicht nicht so viel nach dem Strompreis. Ich glaube, viel mehr Potenzial steckt in dem Thema, wenn ich zu Hause mein Fahrzeug angesteckt habe oder an einer recht langsamen Ladestation, dass ich weiß, okay, der muss morgens vollgeladen sein und die Ladestation, das Auto, plant dann automatisch, fängt dann vielleicht erstmal nach 2 Stunden an zu laden, weil sie weiß, dann ist der Strom gut oder günstiger. Da zählen dann wieder die Wetterprognosemodelle mit rein. Das kann man ja inzwischen in diesem kurzen Zeitraum wahrscheinlich relativ gut voraussehen, dass man dann eigentlich als Nutzer gar nicht viel merkt. Man steckt das Auto ein, sagt, wie viel Strom brauche ich, wenn ich losfahre oder wann muss ich das Auto wieder vollgeladen haben. Und das Auto ist quasi ein kleiner Broker, der automatisch über verschiedene Plattformen Strom kauft und vielleicht auch wieder einspeist. Ist noch ein bisschen Zukunftsthema, aber das könnte natürlich auch kommen. Aber ja, wie du sagst, das Thema Transparenz, und da sind wir bei den Ladestationen nicht unbedingt Vorreiter. Wer das Elektroauto feiert, weiß, wie viele verschiedene Lade-Apps oder früher Ladekarten man manchmal haben musste oder sollte mit verschiedenen Preisen und dann mal Blockiergebühr. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich einer der großen Knackpunkte bei der Elektromobilität, diese Transparenz über Strompreise, weil sonst wird auch wieder damit Angst geschürt, mit Rechnungen, die dann hochgeladen werden, wo einer sehr viel zahlt, weil er das Auto über Nacht stehen lassen hat und viel Blockiergebühren zahlt. Also ich glaube, da müssen die Anbieter wirklich aufpassen, dass da kein Missbrauch getrieben wird, weil das bringt dann langfristig für die ganze Elektromobilität eigentlich gar nichts.
Ja, genau. Also Planbarkeit und Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade was Kosten angeht, die am Ende ja jeder Einzelne in seiner Lebensrealität irgendwie auch zu tragen hat.
Genau, weil wir wollen ja, dass das Thema Elektromobilität vorankommt, und da kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Artikel für heute. Wieder in Electrive berichtet, Klimavorteil von E-Autos wächst schneller als erwartet. Und da geht es um eine große Studie vom International Council of Clean Transportation, ICCT. Und die haben mal verglichen, wie der CO2-Fußabdruck von Elektroautos und Hybridfahrzeugen im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen ist. Und fand da sehr beeindruckend, dass, also wurde 2025, wenn man jetzt ein Elektroauto im Jahre 2025 zulässt, dass man dann einen Treibhausgasvorteil von 73% Einsparung gegenüber einem Benziner hat. Was ich schon sehr beeindruckend finde, und vor allem gegenüber 2021, also vor nur 4 Jahren, war der Vorteil nur 24%. Also da merkt man wirklich, dass der Strommix, und da haben wir vorher auch gesprochen über die vielen PV-Module, die neu installiert werden, dass der Anteil von dem Strommix in Deutschland, aber auch weltweit langsam, ich würde sagen zu langsam, aber dass der immer besser wird und da der Vorteil von Elektroautos einfach immer mehr zum Tragen kommt.
Ja, du hast gerade die 73% angesprochen auf die gesamte Lebensdauer wohl.
Genau.
Gemerkt, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, das ist ja gerne auch mal ein Argument der Kritiker, die dann sagen, naja, Elektroautos müssen auch produziert werden, was da alles an CO2 entsteht bei der Produktion und so weiter und so fort.
Der sogenannte CO2-Rucksack, ja.
der CO2-Rucksack, den auch ein Elektroauto erstmal mitbringt, der aber sozusagen dann im Laufe der Lebensdauer immer kleiner wird im Vergleich natürlich zum Verbrenner. Darf man auch nicht vergessen, ja, auch ein Elektroauto natürlich hat den Rucksack und verbraucht Energie. Das ist vollkommen klar. Kein Elektroauto ist auch immer noch besser als ein Elektroauto, aber im Vergleich zum Verbrenner auf jeden Fall deutliche Vorteile. Und in dieser Studie wird ja auch nochmal, das wird zumindest in dem Artikel auch nochmal erwähnt, dass es da auch unterschiedliche Ansätze gibt, so etwas zu berechnen, was alles sozusagen damit einfließt, auch in Transportwege für Kraftstoffe und was sozusagen bei der Produktion auch alles schon mit reinzählt. Aber ich kann den Artikel auch sehr empfehlen, weil es ist auch eine Grafik dabei, die das sehr anschaulich macht.
Ja.
Die eben auch zeigt, dass der Anteil sozusagen der Produktion eines Autos, egal ob Verbrenner oder Elektroauto, im Vergleich zum Energieverbrauch später tatsächlich sehr gering ist und in etwa auch bei beiden Autos gleich. Und dass der große Anteil letztendlich an CO2-Verbrauch über die Lebensdauer kommt und über den Energieverbrauch. Und da natürlich dann besonders Elektroautos deutlich, deutlich, deutlich sparsamer sind. Und das geht aus dieser Studie hervor, die nach eigenen Angaben das sozusagen auch so ausführlich wie möglich berechnet hat.
Genau, ich finde auch die Studie, du hast gerade angesprochen, ist sehr gut durchdacht. Natürlich ist keine perfekt, aber es wird wirklich mit den realen Verbräuchen gerechnet und nicht mit den Prospektangaben. Jeder weiß es, egal ob ein Verbrenner oder Elektroauto, die Angaben im Prospekt stimmen nie genau. Die Reichweite ist nicht so hoch wie im Prospekt oder der Verbrauch in Litern beim Benziner ist auch nicht so, wie es offiziell draufsteht. Das heißt, da wurde schon relativ genau gerechnet. Und
vielleicht noch das eine Zitat würde ich gerne noch mal kurz vorlesen von Georg Bieker, Senior Researcher beim ICCT und einer der Studienautoren, sagt: Mit dieser Studie möchten wir die öffentliche Debatte versachlichen und Politik wie Industrie eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bieten. Denn da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Studien zu, die auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber das ist sozusagen ein Zitat und das klingt grundsätzlich erstmal einigermaßen neutral, ja, sagen wir es mal so.
Genau, sachliche Diskussionen sind auf jeden Fall sehr viel wert und Zahlen sind natürlich auch sehr wichtig. Ich habe hier gerade eine interessante Zahl gefunden, weil wir gerade über den CO2-Rucksack gesprochen haben. Da wird nochmal genau ausgerechnet, dass Elektroautos durchschnittlich 40% mehr Emissionen bei der Produktion verursachten, also schon mehr, aber dass man das dann im Durchschnitt bei 17.000 Kilometern wieder ausgeglichen hat. Das heißt, nach nicht mal 2 Jahren beim durchschnittlichen Verbrauch ist das Elektroauto klimafreundlicher als Verbrenner und das für noch, hier wird glaube ich 18 Jahre genannt, die das Fahrzeug danach noch, im Durchschnitt noch fährt. Also es ist wirklich schon ein großer Vorteil. Und da würde ich vielleicht, wir sind zwar zeitlich schon ein bisschen, sind schon lange dabei, aber nochmal das Thema generell aufmachen. Wie stehen wir denn aktuell mit den Treibhausgasen, CO2-Emissionen überhaupt da? Ist das, wie wichtig ist das, dass wir da weiterhin das reduzieren? Vor allem, wir haben vorher auch kurz drüber gesprochen, es gibt ja mehrere Gründe. Entweder sagt man, es gibt technische Möglichkeiten, dass man das CO2 aus der Atmosphäre nehmen kann, CCS, also Carbon Capture and Storage, oder CDR, wo man das wirklich aus der Atmosphäre nimmt. Wie stehst du dazu, ohne das jetzt ein ganz, ganz großes neues Thema aufzumachen, aber wie stehen wir aktuell bei den Emissionen in Deutschland, aber auch weltweit und ist das überhaupt noch relevant, wenn man jetzt diese Argumente hört, dass man mit Carbon Capture and Storage das gar nicht mehr so relevant ist? Wir warten noch ein paar Jahre, bis die Technologie kommt, marktreif ist und dann lösen sich die Probleme von alleine.
Ja, das auf gar keinen Fall. Das kann man ganz klar festhalten. Ich weiß immer nicht, ob ich sagen soll, es ist 5 vor 12 oder 5 nach 12, weil irgendwie ist es beides. 5 nach 12 führt tendenziell aber eher dazu, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es ist eh zu spät. Das ist natürlich die schlechteste aller Möglichkeiten. Insofern tendenziell ist es dann doch eher 5 vor 12. Also was das Thema CO2-Entnahme betrifft, zuallererst muss ich einmal festhalten, dass es ein Armutszeugnis ist, dass wir überhaupt über die Entnahme sprechen müssen. Denn wir haben es einfach jahrzehntelang versäumt, CO2 einzusparen und Technologien voranzutreiben. Es ist jetzt sozusagen ein Thema gerade, das, weil es auch um den Koalitionsvertrag geht, wo die aktuelle Bundesregierung, die dieses Thema sozusagen mit aufnehmen möchte, dass es dafür gewisse Regeln geben soll, gewisse Ziele festgelegt werden soll, auch CO2 zu entnehmen. Da muss ich einmal vorweg schicken, jede Partei, die sich sozusagen mit dem Thema brüstet, hat auch mit zu verantworten, dass jahrzehntelang zu wenig getan wurde. Das ist erstmal grundsätzlich festzuhalten. Und man darf auf keinen Fall über das Thema CO2-Entnahme zu sprechen, ohne zu erwähnen, dass die CO2-Einsparung weiterhin das allerwichtigste und größte Ziel ist und absolut unverzichtbar ist. Das darf sozusagen niemals in dieser Debatte wegfallen, denn es darf in keinem Fall der Eindruck entstehen, dass eine CO2-Entnahme, die durch verschiedene Technologien bereits möglich ist, dass das sozusagen als einziger Weg funktionieren kann. Ja, das wird definitiv nicht so sein, denn da gibt es Technologien, die aber teilweise auch lange nicht ausgereift sind, wo aus der Luft schon CO2 entnommen werden kann, das aber teilweise auch nur in sehr geringem Maße. Dann ist wieder die Frage, wo speichert man das Ganze? Da überlegt man, tief in Gesteinsschichten einzudringen und im tiefen Erdboden CO2 sozusagen in großen Kammern einzuspeichern, auch speichern. Das ist wieder ein großer Eingriff in die Natur. Da sind wieder große Fragen mit verbunden. Das Einfachste ist natürlich die Aufforstung und Renaturierung von Feuchtgebieten. Das ist sozusagen eine natürliche Weise, wie auch von der Luft durch Bäume, durch Pflanzen CO2 entnommen werden kann. Aber das wird auch nicht reichen. Also es ist ein zusätzliches Instrument und das ist sicherlich nicht unwichtig. Aber weiterhin gilt es in allererster Linie, CO2 einzusparen und die Technologien dazu voranzutreiben.
Ja, ich bin gespannt. Ich würde es auch nicht abschreiben, aber es ist nicht der Heilsbringer, der einfach alle Probleme löst. Deswegen sind so Themen, die wir heute besprochen haben, Elektromobilität, erneuerbare Energien, PV-Strom, umso wichtiger, weil wir wissen einfach nicht, wie schnell sich solche Themen weiterentwickeln.
Ja, absolut. Jetzt haben wir die Stunde fast voll gemacht.
Ja, dann bleibt mir eigentlich auch nur zu sagen, vielen Dank. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht,
ich hab zu
dass
danken.
Du da warst. Ich habe auch sehr viel gelernt.
Ja, danke, danke.
Genau, und die Raute nebenan ist auch schon gebaut. Obwohl,
das hast du jetzt gesehen.
Geht. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Und für die Zuhörer, in einem Monat gibt es die nächste Folge. Und bis dahin viel Spaß.
Danke und tschüss.
Tschüss.